Lass uns noch mal aufstehen. Herr Jesus, wir möchten dir danken für die Zeit, die du uns schenkst, dass du uns Zeiten schenkst, wo wir vor dich kommen dürfen. Herr, dass du Zeiten schenkst, wo du zu uns redest, Herr, und wir möchten beten, dass du uns die Ohren öffnest, dass wir verstehen, was du zu sagen hast. Amen. So mancher Traum entwickelt sich ja zum Albtraum. Ich denke, die ganzen Besucher, die jetzt in der Türkei oder in der letzten Woche in der Türkei Urlaub gemacht haben, das hat sich da schon sehr schnell zum Albtraum entwickelt, wenn sie in die Gegend kommen, wo dann der Terror ausbricht und wo kriegsähnliche Zustände sind, auch wenn uns unsere Politiker versichern, dass das sicher, dass man in dieser Gegend sicher ist. Aber so wird schon mal ein Traum zum Albtraum. Und wir sind bei Paulus und gucken, ob sich die Reise von Paulus auch vom Traum zum Albtraum entwickelt hat. Wir lesen Apostelgeschichte 16, Vers 11. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab, kamen geradewegs nach Samothrace, das ist eine griechische Insel, und am folgenden Tag nach Neapolis. Neapolis ist nicht Nepal, Neapel ist nicht Neapel, sondern ist der Seehafen von Philippi. Und von dort aus, also von dem Seehafen von Philippi, fuhren sie direkt nach Philippi, Vers 12, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Soweit erstmal. Da war das Missionsteam und Paulus nun angekommen. Dem Traum des Paulus gemäß, der als Ruf Gottes nach Mazedonien gedeutet wurde. Also der Traum, den finden wir ja einige Verse vorher, da hat Sascha letzte Woche drüber gesprochen, oder vorletzte, ich weiß es gar nicht mehr, letzte Woche, steht, und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand vor ihm, 16 Vers 9 lese ich, stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und als er dieses Gesicht gesehen hatte, oder diesen Traum, diese Erscheinung hatte, versuchte er dann ziemlich zügig wegzukommen. Und das war hier, Vers 12, etliche Tage hielten sie sich dort auf. Vers 13 dann weiter. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was Paulus redete. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Bis hierhin konnte sich Paulus und sein Team sicher sein, dass der Traum von dem mazedonischen Mann, der sie in ihr Land rief, sicher von Gott kam. Sie konnten sich voll und ganz sicher sein, dass sie auf Gottes Wegen und in seinem Willen unterwegs waren. Ziemlich schnell haben wir gelesen, nach der Ankunft in Mazedonien bekehrten sich die ersten sogar. Diese reiche Frau, diese reiche Purpurhändlerin, dass sie reich war, kann man daraus schließen, dass sie ein großes Haus hatte mit Gesinde, würde man sagen, also mit Personal. Und dass Paulus und sein Team da auch noch Platz drin gehabt haben in dem Haus. Also das muss schon relativ groß gewesen sein, was damals sehr ungewöhnlich war. Und sie war reich. Alles schien aus der Sicht des Paulus und des Missionsteams richtig gut zu laufen. Heute sagt man ja, das läuft. Das läuft. Dann kamen sogar sofort die ersten Taufen. Das war das öffentliche Zeugnis ihres Glaubens. Und nur als kleine Randbemerkung, wir sehen, wie zeitnah das ist. Wenn ich das lese, dann war das sehr nah nebeneinander, die Taufe und die Bekehrung. Es scheint, dass sie es sofort nach der Bekehrung in dem Fluss, an dem sie sich zum Beten getroffen hatten, dass sie sich da sofort haben taufen lassen. Sofort da, wo sie mit dem Evangelium berührt wurden, wo Gott das Herz der Purpurhändlerin Lydia und ihren Hausangestellten aufgetan hat. Sofort da ließen sie sich taufen. Ich wünsche mir immer noch, dass wir diese Taufpraxis mal in unserer Gemeinde bekommen. Das ist sehr, sehr interessant, zu lesen. Das ist nicht die erste Stelle, die wir lesen in der Apostelgeschichte, wovon Taufe die Rede ist. Und immer wurde die Taufe sofort nach der Bekehrung gemacht. Nur haben die vielleicht nicht so viele Termine gehabt wie wir heute und haben bestimmt keine große Feier daraus gemacht oder nicht eine so große Feier, aber es war zeitnah. Das heißt nicht, dass das andere verboten ist, das will ich nicht damit gesagt haben. Ich will nur ganz kurz eben darauf hinweisen, was die Praxis in der Heiligen Schrift ist. Gott, haben wir gelesen, tat das Herz der Purpurhändlerin auf, so dass sie zuhörten. Und Lydia und das Personal glaubte. Und das steht hier nicht einfach von ungefähr. Gott muss das Herz auftun. Wenn du glaubst, wenn du dich bekehrt hast, wenn du umgekehrt bist, dann liegt es einzig und allein an dem Ziehen Gottes. Es liegt nicht an dir, es liegt daran, dass Gott dein Herz aufgetan hat. Gott kann auch das Herz verschließen. Gott kann das Herz verschließen. Das tut er auch. Lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, dass Gott das macht. Aber im Normalfall kann Gott oder tut Gott das Herz auf, dass du verstehst, was Gott will, nicht was Paulus wollte, sondern was Gott zu sagen hatte. Und so ist es nicht das Reden des Paulus, was Lydia und ihr Haus zum Glauben kommen ließ, sondern dass sie zum Glauben kommen ließ, ist, dass Gott ihr Herz aufgetan hat und dass sie zugehört haben dann. Und das macht Gott nicht beliebig, nicht inflationär, nicht immer. Wir meinen das manchmal, dass Gott das immer macht, dass Gott immer redet, immer. Zwischen dem Alten und Neuen Testament hat Gott über 400 Jahre nicht geredet. Gar nicht. Aber die Propheten haben immer fleißig weiter prophezeit. Im Namen Gottes. Dass Gott nicht inflationär redet, finden wir in Hiob 33, Vers 29. Da steht, dieses tut Gott zwei oder dreimal, je nach Übersetzung. Und ich habe es in der Vergangenheit schon mal gesagt, das hängt nicht an der Zahl zwei oder drei, sondern eine gewisse Anzahl von Häufigkeiten sind dann mit gemeint, mit zwei oder dreimal. Also nicht inflationär. Gott redet nicht inflationär, also nicht ohne Ende. Und nicht dann, erst recht nicht dann, wenn wir das wollen. Noch weniger tut Gott unser Herz auf, wenn wir das wollen. Wenn wir vielleicht mal genüsslich in der Wittener Straße 127 sitzen und sagen, so Gott, jetzt kannst du mal zu mir reden. Jetzt bin ich mal so weit, dass du mal zu mir reden darfst. Wir haben da manchmal ein verkehrtes Bild. Das tut Gott nicht. Gott würde zum Hampelmann verkommen, wenn er darauf reagieren würde, wenn wir dann endlich so weit wären, um auf ihn zu hören. Und wir sprachen am Hinweg hierauf noch, kam ich noch in den Puls, dass manchen 10 Uhr, Viertel nach 10 zu früh ist. Also das würde dann heißen, Gott, du kannst ja gerne zu mir reden, aber doch bitte nicht vor 11:30. Ja, ist doch so. Und wenn wir um 11:30 Gottesdienst machen, dann ist denen das zum Mittagessen zu nah. Wenn wir, Christian hat gerade aus Römer 1 vorgelesen, wo wir Gott in der Schöpfung kennenlernen, und da kommt dann etwas später, das ist, auf dass sie keine Entschuldigung haben. So ist auch die Zeit keine Entschuldigung. Also Gott redet nicht, wenn wir vielleicht jetzt hier sitzen und uns angenehm fühlen, dass Gott zu uns reden könnte. Wir können nicht über das Reden Gottes verfügen. Das ganz klipp und klar. Wir können über Gott überhaupt nicht verfügen. Auch nicht über sein Reden, auch nicht über sein Handeln, auch nicht über seine Heilungen. Wenn wir von Heilungsgottesdienst reden oder hören, um 19 Uhr ist Heilungsgottesdienst, das ist völlig absurd. Das ist völlig absurd, wenn wir Gott sagen, jetzt hast du das zu tun. Und genauso ist das mit dem Reden auch. Gott öffnete aber trotzdem in seiner völligen Souveränität, öffnete Gott das Herz der Lydia und ihrer Hausangestellten. Und wenn du dich bekehrt hast, dann ist das von großer Wichtigkeit, das zu erkennen, dass es einzig und allein Gottes Geschenk gewesen ist, dass Gott dein Herz offen gemacht hat. Du selbst hast nichts dem hinzugetan. Wenn ich daran denke, wie oft ich mein Herz verschlossen habe, dann ist das eine Gnade Gottes, eine außergewöhnliche Gnade Gottes, dass er mein Herz dennoch irgendwann aufgetan hat und irgendwann mich erreicht hat. Deshalb, wenn Gott dein Herz auftut, vielleicht macht er das ja heute Morgen, wenn Gott dein Herz auftut, dann verhalte dich so weise wie Lydia. Sie gab aufmerksam Acht auf das, was Paulus predigte. Und jetzt kommt ein Punkt noch dabei. Sie hörte, das berührte sie, was Paulus predigte, und sie reagierte entsprechend. Sie bekehrte sich ja. Das war die Reaktion. Das war das Ergebnis, dass Gott das Herz aufgetan hat und die Predigt des Paulus dazu benutzte, um sie zu erreichen. Und ihre Reaktion war die Bekehrung. Lydia war vorher gottesfürchtig. Lydia glaubte vorher an Gott. Sie war gottesfürchtig, lesen wir. Eine gottesfürchtige Frau. Und Vers 14, da haben wir es gelesen. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia. Ja, das hat aber nicht gereicht, dass sie gottesfürchtig war. Es hat nicht gereicht, dass sie an Gott glaubte. Es hat nicht gereicht. Sie war gottesfürchtig, hatte sich aber noch nicht bekehrt. War noch nicht getauft. Das lesen wir dann. Das Zeichen der Taufe war ja klar, dass sie sich dann vorher bekehrt hatte. Es geht bei dem Reden Gottes, und auch wenn er unser Herz aufgetan hat, nicht um eine intellektuelle Zustimmung. Es geht nicht darum, ja. Und dann ohne Reaktion. Es gibt viele Menschen, die das schon, die ethischen Werte, die die Bibel vertritt, schon für richtig halten und dem intellektuell zustimmen. Aber sie bekehren sich nicht. Sie bekehren sich nicht zu Jesus. Sie vertrauen nicht auf Jesus. Und so meinen sie, dass sie selbst durch einige gute Taten, von mir aus auch durch viele gute Taten, dass sie auf diese Art und Weise in den Himmel kämen. Dass sie auf diese Art und Weise gerettet werden. In einer Religion ist das so. In jeder Religion. Aber wir glauben, wir haben keine Religion, sondern wir glauben, wir wissen, dass uns Jesus durchträgt bis in den Himmel. Und keine Religion und keine Tat und nichts. Da können wir so gute Taten haben wollen, können wir so gute Taten machen, wie wir wollen. Also es geht nicht um eine intellektuelle Zustimmung bei dem Reden Gottes, sondern um eine Reaktion, um unsere Reaktion. Es geht um eine Veränderung in deinem Leben. Wenn du nachher die Predigt bewertest, oder vielleicht jetzt schon, wo du da sitzt, meistens macht man das ja sehr früh, dass man anfängt, eine Predigt zu bewerten, dann mach das bitte nicht so. Das hat er gut gemacht oder das hat er schlecht gemacht. Sondern wenn Gott dein Herz aufgetan hat, wenn Gott wirklich Gnade schenkt, dass er dein Herz auftut und dich anspricht, dann reagiere entsprechend. Und wenn die Predigt dich nicht mehr ansprechen sollte, dann bitte Gott, dass er dein Herz auftut. Dann bleibt uns nur noch ein, wenn die Predigt dich nicht mehr anspricht oder überhaupt nicht anspricht, dann bleibt nur noch eine einzige Chance. Bete, dass Gott dir dein Herz auftut. Bei der Purpurhändlerin Lydia und ihrem Angestellten hat er das getan. Ich kann hier die tollsten Kunststücke machen, die feurigste Predigt halten. Es nützt nichts, wenn du nicht bereit bist, dein Denken und vielleicht auch dein Verhalten zu ändern. Es nützt nichts. Es wird immer sehr schnell gesagt, ja, das hat mich nicht betroffen. Das hat mich gar nicht berührt. Aber vielleicht muss man sich mal überlegen, liegt es vielleicht an unserer Bereitschaft, ich habe gleich noch zwei Beispiele, liegt es vielleicht an unserer Bereitschaft, dass wir unser Handeln oder unser Denken gar nicht verändern wollen. Dann klopft Gott völlig vergebens an unsere Herzenstür und dann kann Gott unser Herz nicht auftun, weil er niemals über unseren Willen hinausgeht. Er wird unsere Herzenstür nicht auftun. Ich habe ein Beispiel, wo Gott so sehr klopft im Leben eines jeden Gläubigen und wo selten eine Tür offen geht. Wir lesen Apostelgeschichte, wir gehen mal etwas vor, Apostelgeschichte 16, Vers 16. Wir kommen gleich noch weiter dazu. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, steht da. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen. Wir sehen hier eindeutig, völlig eindeutig, sehen wir hier, dass Paulus und Lukas und alle, die mit ihm gingen, an den Fluss gingen zum Gebet. Das taten sie übrigens nicht nur einmal in der Woche. Das scheint, wenn ich das richtig verstehe, sind die jeden Tag dahin gegangen. Haben sich getroffen zum Gebet. Jetzt treffen wir uns donnerstags abends hier zum Gebet. Und wir müssen feststellen, dass wenige zum Gebet kommen. Und es ist hier eindeutig die Praxis der Gläubigen, dass sie gemeinsam beten, dass sie gemeinsam zum Gebet kommen. Natürlich haben wir alle ausreichend Entschuldigungen. Aber da kommen wir nicht mit durch, mit der Entschuldigung. Da kommen wir vor uns selbst nicht mit durch und vor Gott kommen wir auch nicht damit durch. Das meine ich damit, wenn Gott zu uns redet, unser Herz auftut und wir sind nicht bereit, unser Handeln zu ändern. Das heißt, wir sind nicht bereit, deshalb wollte ich eigentlich heute ohne Mikrofon, ich vergesse den Namen immer. Christian gesagt, deshalb wollte ich eigentlich ohne Mikrofon predigen heute, weil wir dann unseren Furt nicht hochkriegen, uns donnerstags abends hier zum Gebet zu versammeln. Wisst ihr, wie traurig das ist? Ich könnte das noch viel weiter ausführen. Ich will es damit gut lassen. Ich will es damit gut sein lassen. Aber das macht es eben. Wenn wir nicht, Gott berührt unser Herz und wir sind nicht bereit, unser Handeln zu ändern. Was nützt das? Nix. Was nützt das, wenn er das Herz der Lydia aufgetan hat und hat gesagt, ach, hör doch auf. Das ging doch schon immer so. Lass mich doch damit in Ruhe. Kenne ich doch schon alles, was ihr mir da sagt. Kenne ich schon. Lass mich mal in Ruhe. Was hätte das genützt, wenn Gott das Herz aufgetan hat? Wenn das Verhalten nicht auch geändert worden wäre? Und jetzt ist es ganz entscheidend, dass das Verhalten geändert wird. Dass das Verhalten sich ändert. Wir haben 10 Gebote. Wir sagen, wir sind nicht mehr an die 10 Gebote gebunden. Selbstverständlich sind wir an die 10 Gebote gebunden. Sagt Jesus ganz, ganz eindeutig. Da steht zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Und zu Schande der gesamten Christenheit muss ich euch sagen, dass im Gospel-Treff Geld aus der Kasse verschwunden ist in der Vergangenheit. Das ist ein Drama, ist das. Das meine ich nur. Wisst ihr, das kann da stehen. Gott kann unser Herz berühren, wenn wir das nicht umsetzen. Kommt kein Ergebnis da unten bei raus. Sachen aus unserer Kleiderkammer verschwinden. Jetzt die Tage verschwanden leere Kartons. Da hat jemand... Ich meine, es werden 16 leere Kartons mitgenommen. Mir geht das nicht um diese Kartons. Ich fahre gerne noch einen Tag mehr. Da geht es mir nicht um die Kartons. Ich kriege Kartons. Ich fahre gerne noch einmal neu raus. Aber das, was mich völlig zerstört, ist, dass jemand an die Sache, seine Hand an die Sache des Herrn legt. Das macht mich zerstört. Das zerstört mich, dass meine Glaubensgeschwister, oder das macht mich fertig, dass meine Glaubensgeschwister sich nicht berühren lassen von dem Wort Gottes. Und dass sie einfach so tun, als wäre das egal. Ich wollte das Beispiel heute nicht bringen. Ich hatte es einmal hier stehen in meinem Konzept, dann habe ich es wieder gestrichen. Und heute Morgen habe ich die Stelle mal eben rausgesucht, als ich da in der Reihe saß, in Josua 7. Da war auch jemand, der Hand angelegt hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir die Schrift nicht genug kennen. Der Mann heißt Achan. Josua 7, Vers 21. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel. Und 200 Schekel Silber und einen Goldbarren 50 Schekel schwer. Da gelüstete mich danach und ich nahm es. Und siehe, es ist in meinem Zelt in der Erde vergraben und das Silber ist darunter. Da sandte Josua Boten hin, liefen zu dem Zelt und siehe, es war in seinem Zelt verborgen und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua, zu allen Kindern Israels und schütteten es aus vor den Herrn, nicht vor Josua. Da nahm Josua Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und den Goldbarren, seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, seine Esel, seine Schafe, samt seinem Zelt und allem, was er hatte. Und ganz Israel war mit ihm und sie führten ihn in das Tal Achor hinauf. Und Josua sprach, wie du uns ins Unglück gebracht hast, eben durch den Diebstahl, so bringt dich der Herr ins Unglück an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie, also ihn und seine Gefolgschaft, mit Feuer und warf Steine auf sie. Hochheiliges dem Herrn. Wir kennen die Schrift nicht an manchen Stellen, dass wir anfangen, unser Leben nicht zu ändern, dass wir uns über irgendwelche Sachen hinwegsetzen. Paulus predigte und Lydia reagierte, weil Gott an die Herzenstür geklopft hat. Und wenn Gott an deine Herzenstür klopft, dann reagiere. Lydia und ihr Personal jedenfalls glaubten. Und sie ließen sich taufen, was eine starke Änderung in ihrem Leben bedeutete. Sie ließen sich taufen und das bedeutete eine starke Änderung in ihrem Leben. Zum einen waren ihre Namen jetzt durch den Glauben an Jesus in das Buch des Lebens eingeschrieben. Das war die Änderung. Zum anderen gehörten sie jetzt zu den Christen, die öffentlich gebrandmarkt, zur Schau gestellt und verfolgt wurden. Dabei hätte sie doch so ein schönes Leben haben können mit all der Kohle, die sie hatte, ja? Aber sie hat sich für den Glauben entschieden und war dadurch Außenseiter geworden. Paulus und sein Team werden aufgrund dieser Ereignisse voller Freude gewesen sein und erfüllt sein davon, was da geschehen ist. Herz, was willst du mehr? Waren sich sicher, auf dem Weg Gottes zu gehen. Herz, was willst du mehr? Dann geschieht aber etwas, was den Frieden stört. Bis hierhin können wir alle ganz mitgehen. Dann geschieht etwas, was den Frieden stört. Apostelgeschichte 16, ab Vers 16. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte und ihren Herrn durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis, geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Traum oder Albtraum? Entwickelte sich der Traum von Paulus zum Albtraum. Paulus und seine Begleiter landeten im Gefängnis. Wenn der Auftrag nach Mazedonien zu gehen doch von Gott gewesen ist, wie konnte es dann sein, dass sie im Knast landeten? Entweder hatten Paulus und seine Freunde den Traum falsch gedeutet, oder Gott war nicht imstande, sie vom Gefängnis zu bewahren. Das würde man aus der Ferne betrachtet so sehen. Eins von beiden. Aber wir wissen, wenn wir uns auf die Seite von Jesus schlagen, müssen wir mit Widerstand rechnen. Ich bin erprobt im Widerstand. Ich kenne mich im Widerstand aus. Und deshalb bin ich sehr sicher in dem, was ich sage. Wir müssen mit Widerstand rechnen. Und das geschieht hier bei Paulus. Und das geschieht immer, besonders bei der Verkündigung des Evangeliums. Ihr glaubt nicht, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass es schwer ist, das Evangelium zu verkündigen. Es gibt sehr oft Möglichkeiten, wo wir zurückweichen. Das ist der Widerstand, mit dem wir zu rechnen haben. Das müssen wir wissen. Das müssen wir wissen auch für jeden Prediger. Jeder Prediger, der das Evangelium verkündigt, den müssen wir, auch wenn wir in den Reihen sitzen, im Gebet unterstützen. Müssen wir um Bewahrung beten und um Kraft und um Weisheit beten, dass er das Evangelium in gerader und richtiger Weise predigt. Es ist schwer. Es ist schwer. Wir weichen oft zurück. Wir können schon mal Teile des Evangeliums verkündigen, aber nicht das gesamte Evangelium. Das ist äußerst schwer. Und der Widerstand kommt zwingend. Und das müssen wir auch wissen, wenn wir unsere Evangelisation im Februar nächsten Jahres haben wollen. Lasst uns das nicht leichtfertig nehmen. Es wird was passieren noch. Es wird wieder, ich bin kein Prophet, aber das ist der biblische Befund, ist das. Es wird Widerstand kommen. Lasst uns gewappnet sein und lasst uns jetzt gleich mal zuhören, auch wie das, wozu das da ist, wozu der Widerstand da ist. Er wird kommen. Und diesem Widerstand begegneten Paulus und seine Freunde auch und die darin gipfelten, dass Paulus im Knast landet. Ich will nicht hoffen, dass der Widerstand sich in Deutschland so weit formiert, dass einer von uns im Gefängnis landet. Möglich ist alles. Aber dann dürfen wir nicht sagen, die Evangelisation ist nicht von Gott. Sondern wir dürfen sagen, jawohl, das ist von Gott. Wenn ihr demnächst einen von uns vermisst, der im Gefängnis ist. Ich weiß, dass uns das sehr absurd vorkommt. Aber das ist schon anderen absurd vorgekommen, die im Gefängnis gelandet sind. Zum Beispiel, wenn die jetzt in Mazedonien im Gefängnis waren, da war viele Jahre war Ruhe da und in den letzten Jahren gehen die da auch wieder reinweise in den Knast oder werden umgebracht in Mazedonien. Also glaubt nicht, dass wir, weil wir Mazedonien, Philippi, ich denke, wenn ich meine erweiterten Heimatkundekenntnisse belästige, denke ich, wird ungefähr 2000 Kilometer von uns sein. Dann können wir unsere Fische hinten am Auto abkratzen. Naja, dieser Widerstand kommt und den werden wir auch im Februar nächsten Jahres haben. Lasst uns wachsam sein. Diesem Widerstand begegneten Paulus und seine Freunde. Petrus warnt später, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, das ist ja der, der den Widerstand leistet. Nicht die Leute, nicht der Kerkermeister, nicht die Obersten, die werden nur benutzt dazu. Wir haben es mit ganz anderen zu tun. Wir haben es mit dem Teufel zu tun. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, sucht, wen er verschlingen kann. Der Vers ist bekannt. Dann aber, dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Das wissen wir heute, dass es so ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Auf diese Art und Weise kam Paulus und seine Mitstreiter in den Knast. Haben wir gelesen in Vers 23. Widerstand, sagte ich gerade schon, gehört zum Leben eines Christen. Der Widerstand, der uns begegnet, wenn wir das lesen in Vers 10, der Widerstand, der uns Christen begegnet, dient dazu, dass unser Glaube stark wird. Der Widerstand dient dazu, dass unser Glaube stark wird und dass wir lernen, was machen wir im Widerstand? Was macht Paulus im Knast? Auf wen vertraut er? Dass er dem Kerkermeister einen 20er zuschiebt und dem die Tür aufmacht? Nein, er vertraut, obwohl die äußeren Zeichen anders waren, er vertraut, dass Jesus ihn dadurch bringt. Und das ist das im Glauben, dass wir da im Glauben gestärkt werden. Der Widerstand kommt, dass wir lernen, fest auf Jesus zu vertrauen. Fest. Er wird es tun. Er wird den Paulus durchtragen. Und wenn dann durchträgt, bis in den Himmel. An diesem Punkt vielleicht schon. Weiß man nicht. Hören wir vielleicht nächste Woche. Übernächste. Der Widerstand, der uns Christen begegnet, nochmal, dient dazu, dass unser Glaube stark wird und wir einzig auf Jesus vertrauen. Hier wurde Paulus durch den Knastaufenthalt und auch durch die Dinge, die danach geschahen, was wir das nächste, übernächste Woche hören, wurde Paulus stark gemacht und auf spätere Ereignisse vorbereitet. Das war der, das, wenn ich weiß, an dieser Stelle, ich weiß nicht, ich kenne euer Leben nicht, ich kenne manche Stellen in meinem Leben, wo ich denke, da hat Jesus mich durchgetragen. Das weiß ich ganz genau. Und wenn das nächstes Mal wieder kommt, was weiß ich dann? Da trägt er mich wieder durch. Völlig klar. Da wird man schon um einiges gelassener. Und wir sehen bei Paulus, wer so ein bisschen die Geschichte von Paulus kennt, weiß, dass er sehr viel Gelassenheit brauchte in seinem Leben. Dass Jesus ihn sehr, sehr stark machen musste und gemacht hat. Das ist wunderbar. Er wurde zubereitet auf das, was er noch vor sich hat. Er wurde gefestigt, gestärkt und gegründet, wie wir im 1. Petrus 5 gelesen haben. Gegründet auf das Fundament Jesus, an den er glaubt und an dem er sich klammert. Einzig und allein. Und das ist der gleiche Jesus, an dem wir glauben dürfen und an dem wir uns festhalten dürfen. Und uns sicher sein dürfen, er wird uns durchbringen. Und ich hoffe, dass wir sicher werden, wenn wir irgendwann im Knast landen sollten, dass wir uns daran erinnern, dass unser Jesus uns durchträgt. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, sagt ein Lied. Er hat zu viel für mich aufgewandt, an mich gewandt heißt das, um mich wieder loszulassen. Das kommt dann in dem Refrain, das ist meine Zuversicht. Deshalb landete Paulus im Knast, nicht weil es Gottes Wille gewesen wäre. Deshalb, damit er stark wurde. Jakobus 1, Vers 2, achtet es für lauter Freude, Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Weil dadurch werdet ihr stark. Könnt ihr mal lesen, das ist ein relativ einfach zu verstehender, in meinen Augen einfach zu verstehender Vers. Jakobus 1, Vers 2, achtet es für lauter Freude. Das, was wir hier finden, ist das krasse Gegenteil von dem, was wir wollen. Oft, und das krasse Gegenteil von der Lehre, die uns heute oft begegnet. Eine Lehre des sogenannten Wohlstandsevangeliums. Die lautet, Gott will, dass es dir gut geht. Das will Gott auch. Gott hat Paulus nicht gemacht, dass es ihm jetzt nicht gut geht. Warum? Wir haben es gerade gehört. Der hat es gemacht, damit Paulus fest im Glauben steht und eine vollkommene Freude hat. Also das Wohlstandsevangelium lautet, dass Gott will, dass es dir gut geht, also immer, dass du immer auf Wolke 7 schwebst, dass dir finanziell gut geht, gesundheitlich, keine Krankheit, keine Probleme, alles super. Wo ich den Niklas da gerade sehe, den sehe ich da schon die ganze Zeit, das fegt über Sri Lanka wie ein Orkan, dieses Evangelium. Wenn du nicht viel Geld hast, nicht gesund bist, überhaupt, wenn du Probleme hast, dann liegt es daran, dass du nicht richtig glaubst. Und wir sehen hier, dass das in der Apostelgeschichte und an vielen anderen Stellen in der Bibel auch, dass es genau das Gegenteil ist. Es ist genau das Gegenteil, was Gott uns sagt. Und damit wird die Lehre des Wohlstandsevangeliums, die in Amerika Dimensionen annimmt, die wir uns gar nicht vorstellen können, wird diese Lehre als Irrlehre enttarnt. Deshalb ist es wichtig für uns, dass wir die Schrift kennen. Das ist wichtig. Nicht, dass mal so ein Typ kommt und sagt, ey, du glaubst nicht richtig. Du hast ja gar keine Millionen. Du glaubst nicht richtig. Stimmt was nicht. Was hast du? Bärbel, deine Lunge ist nicht in Ordnung. Du glaubst nicht richtig. Doch, kannst du sagen, das habe ich, damit ich stark bin im Glauben. Dafür ist das. Und dafür ist das auch mit Paulus gewesen. Diese, trotzdem, obwohl es ganz eindeutig eine Irrlehre ist und in der Schrift von einem Kerl wie mir, der recht ungebildet ist, enttarnt werden kann, trotzdem greift diese Lehre seit vielen Jahren um sich wie ein Krebsgeschwür und wird von vielen gerne angenommen. Hört sich auch gut an. Der jetzt entstandene oder entstehende Widerstand bedeutet keineswegs hier bei Paulus, dass er den Auftrag von Gott, nach Mazedonien zu gehen, falsch verstanden hat. Im Gegenteil. Im Gegenteil, sage ich. Der Widerstand bestätigt den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Deshalb, wenn du in der Nachfolge Jesu, in deiner ganz persönlichen Nachfolge von Jesus auf Widerstand stößt, ist es ein Indiz, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ich bin sehr dankbar, manchmal solche Predigten zu haben. Ich bin auch dankbar darüber, solche Predigten selber halten zu dürfen, weil der Widerstand, den ich bekomme, der macht mich manchmal madig. Und dann lese ich das und weiß, das ist das eindeutige, das ist mehr als ein Indiz, ist der eindeutige Zeichen dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wenn kein Widerstand mehr kommt, ich bete nicht darum, dass Widerstand kommt. Gott schenkt auch Zeiten der Ruhe. Das schenkt Gott, natürlich. Gott schenkt auch Zeiten der Ruhe. Aber wenn kein Widerstand mehr kommt, bist du vielleicht schon faule Kompromisse eingegeben. Leben mit Jesus hat seinen Preis. Lukas 14, Vers 28, könnt ihr euch aufschreiben. Da sagt Jesus, dass es seinen Preis hat. Der Widerstand hier in der Apostelgeschichte begann so. Vers 16 und 17 lesen wir. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Diese Frau mit dem Wahrsagergeist, wie es hier steht, hatte offensichtlich die Gabe, etwas zu sehen, etwas vorherzusagen. Eine ganz kleine Randbemerkung nochmal dazu, das gibt es heute noch. Ihr dürft nicht meinen, wenn ihr auf dem Rummel, also auf der Kirmes, in so eine Wahrsagerbude da reingeht, dass das ungefährlich wäre. Dürft ihr nicht sagen. Ihr wisst nicht, wem ihr begegnet. Da kann eine Frau oder ein Mann sitzen, der euch eure Zukunft voraussagt. Das ist gut möglich. Nicht, dass ihr meint, das wäre jetzt, gäbe es heute nicht mehr, wäre weit weg. Nur mal so als Warnung. Also diese Frau hatte offensichtlich die Gabe, etwas zu sehen, etwas vorherzusagen. Von dieser Gabe profitierten ihre Chefs, die das anscheinend gewerbsmäßig ausnutzten und gut daran verdienten. Vielleicht wurde die auch dann so rumgeführt und hat dann überall mal was Wahres gesagt oder auch manchmal was Unwahres, wer konnte das schon unterscheiden. Dass diese Gabe, die die Frau hatte, kein Betrug war, also im herkömmlichen Sinne ein Betrug. Es war wohl eine Verführung, aber kein Betrug, weil es war ja wahr. Dass die Gabe echt war, beweist die Tatsache, dass über Paulus und sein Team die Wahrheit sagte. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, das war wahr. Die uns den Weg des Heils verkündigen, war auch wahr. Und trotzdem war diese Gabe oder dieser Geist, den die Frau in sich hatte, der ihr das offenbarte, war offensichtlich trotzdem nicht von Gott, obwohl sie die Wahrheit sagte. Und so ist das, wenn du in so eine Kirmesbude reingehst oder wo auch wenn du Horoskope löst, so ist das bis heute möglich. Das ist nicht unbedenklich, weil dieser Geist sehr häufig nicht von Gott kommt. Dieser Geist, den die Frau hatte, war offensichtlich nicht von Gott. Das ist manchmal nicht so einfach zu unterscheiden. Hier bei Paulus geht die Unterscheidung noch, finde ich, weil die Frau ihre Gabe dazu benutzte, um Geld zu verdienen. Wenn die Gabe eingesetzt wird, um Geld zu verdienen, ist schon ein Indiz, ist schon ein Beweis dafür, dass sie nicht von Gott kommt. Aber wie viele werden heute noch durch einen ähnlichen Geist verführt? Ein Geist, der die Wahrheit sagt, der Teile der Wahrheit, insbesondere die Teile der Wahrheit sagen, aber die aber eben nicht von Gott kommen. Die Kriterien dafür, das war jetzt schwierig, oder das war, muss man ein bisschen nachdenken, ja, die Kriterien dafür, ob es ein Geist des Teufels ist, der, um die Menschen zu verführen, auch Dinge sagen kann, die die Wahrheit enthalten, oder ob es der Heilige Geist ist, der in jedem Gläubigen ist, die Kriterien dafür sind folgende. Wenn das Gesagte vom Heiligen Geist kommt, der Heilige Geist kommt ja von Gott, das wissen wir ja alle, ja. Das ist ja das, was seit unserer Bekehrung und so. Wenn jemand sich bekehrt hat, wenn jemand glaubt an Jesus Christus, wird er ausgefüllt mit dem Heiligen Geist. Das wissen wir, will ich nicht weiter auslegen. Wenn das Gesagte vom Heiligen Geist kommt, stimmt es immer mit dem Wort Gottes überein. Das ist schon mal ein Kriterium dafür, wenn wir das unterscheiden wollen, ist der Geist von Gott oder ist der Geist vom Teufel. Das nächste, wenn der Heilige Geist spricht, wenn der Heilige Geist redet, weist er immer auf Jesus hin. Wir sehen, wie genau wir aufpassen müssen, weil bis zu diesem Punkt war das ja bei der Frau noch korrekt. Sag ich mal, wir lesen gleich weiter, warum das gar nicht von Gott gewesen sein kann. Wenn der Heilige Geist spricht, jetzt kommt noch ein ganz entscheidendes Kriterium. Wenn der Heilige Geist spricht, verfolgt er kein Eigeninteresse. Kein Eigeninteresse. Also er redet nicht, damit er, das könnt ihr euch ausreden, also zum Beispiel, damit er Kohle kriegt. Redet auch nicht, damit die Gemeinde, der Heilige Geist Gottes redet auch nicht, damit die Gemeinde voll wird. Auch das nicht. Also der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist spricht, wenn der Geist in dir spricht oder zu dir spricht, verfolgt er kein Eigeninteresse. Daran konnten Paulus das Reden der Frau als nicht von Gott enttarnen, weil es zum Geldverdienen gebraucht wurde und nicht die Ehre Gottes im Fokus hatte. Es wurde zum Geldverdienen gebraucht. Wenn jetzt ein sogenannter Evangelist, müssen wir jetzt zuhören, es passiert ja pausenlos sowas. Wir gucken da manchmal nicht tief genug rein. Wenn jetzt ein sogenannter Evangelist aus den USA nach Deutschland kommt und im Adlon Berlin übernachtet und dann bei der folgenden Veranstaltung von Tausenden, eigentlich von Zehntausenden, von dem Mann, den ich hier spreche, der heißt Benny Hinn, der hatte 60.000 Zuhörer im Berliner Olympiastadion. Wunderbar, er hat vom Geist Gottes gesprochen wie kein anderer. Aber wenn ein solcher Evangelist aus den USA nach Deutschland kommt und im Adlon übernachtet und mit Leibwächter und Eskorte ins Olympiastadion gefahren wird, von Tausenden, Zehntausenden gefeiert wird, ist das schon nicht mehr fragwürdig, sondern nach meinem Verständnis und ich glaube auch nach dem Verständnis der Schrift, eindeutig ein Geist, der nicht von Gott kommt. Eindeutig. Völlig eindeutig. Und das Gleiche behaupte ich über Bonke auch. Das ist eindeutig. Es ist nicht, dass Gott das nicht gebraucht, gebrauchen kann. Gott muss sich ja mit solchen Tauben wie uns abgeben. Hat er gar keine anderen. Muss sich ja mit so einem Typen wie uns abgeben. Aber das Eigeninteresse ist so groß, die eigene Sucht nach Anerkennung ist so groß, dass wir sagen können, dass es nicht, auf jeden Fall nicht in allen Fällen, der Geist Gottes ist, der aus dem Herrn Bonke redet. Außerdem hat er noch einige, da will ich nicht weiter drauf eingehen, einige unbiblische Aussagen, die gehen jetzt zu weit. Also, das ist die Unterscheidung. Und auch dann kommt das Reden nicht von Gottes Geist, wenn der Papst auf dem Weltjugendtag in Krakau redet und circa 2 Millionen jubeln ihm zu. Auch das ist nicht der Geist Gottes, der da redet. Er mag genau wie die Frau in der Apostelgeschichte 16 was Wahres sagen, aber er disqualifiziert sich selbst zum Beispiel automatisch dadurch, dass er ein Eigeninteresse verfolgt und sich als Heiliger Vater anreden lässt. Das ist sein Eigeninteresse. Ist nicht nur das. Disqualifiziert sich auch dadurch, dass er Maria anbetet. Also, dass er viele nicht schriftgemäße Verhaltensweisen nicht nur an den Tag legt, sondern auch dazu aufruft, dem nachzueifern, dem nachzutun. Dadurch qualifiziert was. 2. Petrus 1, Vers 21 steht: Niemals wurde durch eine, in diesem Zusammenhang von Gottes Geist gegebene, das habe ich jetzt dazu gefügt, also der niemals wurde durch eine Weissagung, durch Gottes Willen, Entschuldigung, ich muss mich konzentrieren, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Das geht es über die Verfasser der Heiligen Schrift. Ohne Eigeninteresse. Wir können das ja mal in der Zukunft darauf achten, wenn wir die Schrift studieren, an welchen Stellen wir Paulus Eigeninteresse nachweisen können. Da könnten wir schon eher sagen, der war lebensmüde, der Knabe, aber hatte kein Eigeninteresse. Paulus in seiner Vollmacht als Apostel erkennt das bei der Frau sehr schnell und macht dem Treiben ein schnelles Ende und entzieht dadurch der Frau und ihren Chefs die Geschäftsgrundlage. Das ist das, was sie hier auf die Palme gebracht hat. Dass das nicht gut ankam, war doch klar. Es war schon fast so wie vor einigen Jahren in Deutschland, als die Getränkedosen mit Pfand belegt wurden und dadurch unwirtschaftlich wurden. Da konnte der Dosenhersteller im Rheinland sofort schließen, über 500 Beschäftigte gingen zum Arbeitsamt. Oder produzierten die Dosen jetzt in Holland. Eins von beiden. Aber da wurde die Geschäftsgrundlage entzogen. Da war nichts mehr zu verdienen. Die lebten von der Frau. Damals wurde durch Paulus die Geschäftsgrundlage zerstört, heute durch Dosenpfand in Deutschland. Das ging selbstverständlich nicht geräuschlos vonstatten. Da wehrte man sich. Vers 19, als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe. Das ist auch so ein allgemeiner Anklagepunkt in der Antike. Ja, bringen diese Stadt in Unruhe. Das zog immer. Und wurde Jesus übrigens auch vorgeworfen. Und Vers 21, und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben, uns nicht erlaubt sind, da wir Römer sind. Auch so ein Allgemeinplatz, der immer wieder gerne benutzt wird bei den Prozessen. Wir sind Römer. Wir haben da mit den Typen nichts zu tun und die dürfen uns nicht ansprechen. Wir sind Römer. Spätestens bei diesen drei Versen kann man sehen, dass es der Frau und den Chefs der Frau nicht um die Ehre Gottes ging, sondern eindeutig ums Geschäft. Es ging eindeutig ums Geschäft. Während vorher das Rufen der Frau noch gerne gehört wurde, es wurde vorher gerne gehört, wo sie doch sagte, diese Männer sind Diener des Höchsten, die uns den Weg des Heils verkündigten, wurde gerne gehört, warum? Weil es Geld brachte. Ganz einfach. Weil es Geld brachte. Wurde vorher gerne gehört, erinnerte man sich, nachdem das die Geldquelle versiegte, erinnerte man sich nach dem Versiegen der Einnahmequelle an ein altes römisches Gesetz. Rom gestand der Bevölkerung in den Kolonien die Ausübung ihrer eigenen Religion zu, doch der Versuch, römische Bürger zu bekehren, war verboten. Diesen Paragraph zogen die, der ihnen vorher egal war, solange wie die Kohle kam. will das nicht auslegen weiter, wie oft das heute noch so ist. Aber dieser Paragraph wird gezogen. Das war der Ansatzpunkt, durch den Paulus und Silas ins Gefängnis kamen. In Sicherheitsverwahrung als besonders gefährliche Verbrecher. Und sie kamen nicht in Gewahrsam, ohne sie vor der Verhandlung und ohne Verhandlung auszupeitschen. Ich muss immer an die Stelle denken, wo das geschehen ist, in Mazedonien. Das ist, wir kriegen wieder alte Zustände. Ich will euch nur darauf hinweisen. Ihr wisst, was jetzt in der Türkei passiert, ja? Ihr nehmt das zur Kenntnis. Da wird die Gesetzesgrundlage geschaffen. Da ist die Gesetzesgrundlage geschaffen, zu diesem Zeitpunkt wieder so mit den Widersachern zu verfahren. Ohne Gerichtsverhandlung. Es kann heute, können die Leute grundlos in der Türkei für, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich meine, ich hätte gelesen, für 3 Tage können sie verhaftet werden. Ohne Grund. Ohne Grund. Und so war es hier damals auch. Also doch, sie waren im Knast, der Traum von Paulus entwickelte sich scheinbar zum Albtraum, wie wir allerdings festgestellt haben. Dürfen wir nicht anhand der äußeren Umstände vorschnell urteilen. Jetzt gebe ich Sascha noch eine Vorlage zum Schluss oder eine Bürde in 14 Tagen. In 14 Tagen hören wir ja weiter darüber und lesen weiter darüber und stellen wir uns erneut die Frage, war die Reise nach Mazedonien ein Traum oder ein Albtraum? War der Traum Gottes Reden zu Paulus oder war der Traum, wie Sigmund Freud erforschte, nur aus dem Katalog der unterbewussten Wünsche? Amen.